Es gibt so viele Dinge, die unseren Weg als Jesus-Nachfolger im Weg liegen oder gelegt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Grund ein fester Grund ist, damit wir dran und engagiert bei Jesus bleiben. Und jetzt sind wir nämlich mittendrin in diesem Thema des zweiten Petrusbriefes. Petrus sieht nämlich, dass man als christliche Gemeinde, als Christ einen guten Start haben kann, aber dass man nach einer gewissen Zeit sozusagen in eine schwierige Phase gelangen kann. Das weiß er ja. Er war ja mit Jesus unterwegs. Jesus hat ihn gerufen, Petrus und Andreas, folge mir nach. Und Mann, was war das toll. Da ging es los, super, Erkenntnis, der Messias. Und man erlebt tolle Dinge. Und dann kommen die anderen Phasen im Leben. Und da läuft nicht alles so rosig. Nachfolge ist nicht immer alles blumig. Und wir bewerfen uns damit nicht mit irgendwelche Wattenpads und freuen uns und lachen miteinander, sondern das kann auch manchmal ganz schön übel sein. Und manchmal fragt man sich, Gott, wo bist du? Und all das kennt er. Und er macht das hier deutlich und sagt, man kann einen guten Start in den Glauben haben, aber es kann auch eine schwierige Phase kommen oder sie wird kommen. Und der Start bei Petrus, der wird hier sehr wunderbar geschrieben. Und den schauen wir uns gleich an. Aber vorher werden wir uns miteinander austauschen und uns, wollen wir uns die Frage stellen, wie war eigentlich dein Start in das Leben mit Jesus? Für das nächste Mal, dass wir versuchen, unsere Geschichte mit Jesus auf den Punkt zu bringen. Ja, dass wir die richtigen Worte finden, dass Menschen es auch in... manchmal ist es ja, da hat man gar nicht so viel Zeit und nur einen kurzen Moment, wo ich den Leuten von meiner Geschichte erzähle. Und das ist dann gar nicht so einfach. Das Wichtigste in kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen, oder? Genau, wir machen jetzt mal hier weiter. Petrus schreibt in den ersten 4 Versen, was zu so einem wundervollen Start gehört. Und das lest man jetzt wieder mal miteinander. Also, wir haben es ja vorhin schon mal gehabt, aber wir wiederholen das. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben umfangen. Also er unterscheidet nicht zwischen dem Glauben der Apostel und dem Glauben derer, die durch sie zum Glauben kommen. Es ist kein höherwertiger Glaube. Es ist kein Glaube, der sie von ihnen unterscheidet oder der vor Gott mehr zählt, sondern es ist derselbe kostbare Glaube, wodurch durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesu Christi. Und es ist eben nicht so, dass sie irgendetwas dazugetan haben, sondern es ist, wie bei allen anderen auch, es war Christus. Es ist durch Christus ihnen zuteil geworden, den Aposteln und allen anderen. Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Also alle haben denselben Glauben empfangen. Alle sind dem alten Leben entronnen. Raus aus dem alten Leben und sie haben Glauben empfangen in ein Leben mit Jesus. So wie jetzt jeder Einzelne wahrscheinlich seine Geschichte erzählt hat. Und das ist doch schon mal so ein wunderbarer Start, den Petrus hier liefert. Er fängt den Brief nicht mit irgendwelchen anderen Dingen an, sondern er fängt den Brief mit Glauben an. Den Glauben, der durch Jesus Christus geschenkt wurde. Und wir haben geschenkt bekommen, was wir brauchen, um im Glauben leben zu können. Und das ist die Befähigung durch den Heiligen Geist. Jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Jeder, der diesen Christus erkannt hat und Ja zu diesem Jesus gesagt hat und sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, in den kommt der Heilige Geist und wohnt in ihm. Und dieser Heilige Geist in uns befähigt uns zu dem Leben, zu dem wir berufen sind, in der ganzen Kraft. Und das schickt Petrus vor, weil er sagt, wisst ihr, das ganze Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, mit allem, was da kommt, und ich habe, liebe Leute, ich habe so viel Kram erlebt in dieser Jesus-Nachfolge. All das könnte ich nicht, wenn nicht der Heilige Geist in mir leben würde. Und alle weiteren Ausführungen, die ich gleich machen werde, sagt Petrus im Grunde, beruhen darauf. Das ist nicht denkbar ohne dieses Geschenk der Kraft. Und er sagt, ihr habt Verheißungen bekommen. Die Bibel, 2. Petrus 1, Vers 19, da lesen wir das. Vielleicht kann das gerade mal jemand lesen. 2. Petrus 1, Vers 19.
Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Ja. Wir haben diese Verheißungen geschenkt bekommen, dieses prophetische Wort. Wir haben das Wort Gottes, die Bibel. Und Petrus knüpft da hier nämlich an Psalm 119, 105. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und dem damaligen Leser war klar, sein Wort ist der Pentateuch. Ja, die fünf Bücher Mose, das, was uns vorliegt an Wort Gottes. Und Petrus sagt, diese Verheißungen, die habt ihr. Ihr habt das Wort Gottes, ihr habt es schriftlich, ihr habt das, was Gott uns zugesprochen hat. Für alle Zeit könnt ihr das mit euch tragen. Also insgesamt muss man also sagen, ist es eine Ausstattung für ein geistliches Leben in der Nachfolge. Ihr habt den Glauben geschenkt bekommen, ihr habt die Kraft geschenkt bekommen und ihr habt die Verheißungen geschenkt bekommen, diese drei Dinge. Und das ist das, was wir brauchen, um durch die Höhen und Tiefen der Jesus-Nachfolge zu gehen, um gefestigt zu bleiben. Alles wurde euch geschenkt. Und nun lesen wir ab Vers 5, wie wichtig es für Petrus ist, dass seine Leser verstehen, dass diese neue geschenkte Realität aktiv gelebt werden will. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hin und wieder geraten wir doch mal so in diesen Muster, in diesen Modus, dass wir nach diesem Bewusstsein des Beschenktseins in diese Art Automatismus geraten. Also, mir geht das so. Wir kennen doch viele dieser Automatismen, oder? Unser Leben baut immer mehr auf diesen Automatismen auf. Der Thermomix sagt dir, was zu tun ist, und dann packst du alles da rein und dann läuft das automatisch. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Ja? Für mich als Mann ist das ja ganz gut, weil ich nicht so viel Ahnung habe davon. Es gibt ja auch gute Dinge, ja. Aber im Auto ist mittlerweile alles so programmiert, dass das Auto dir sagt, wann du wo tanken und deinen Reifendruck nachbessern musst. Oder einmal den Dauerauftrag beim Online-Banking eingerichtet, brauche ich mich nie wieder darum zu kümmern, es läuft einfach. Und genauso bei der SEPA-Lastschrift. Es läuft. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es dieses Automatisierungsbewusstsein auch in unserem Glauben, in unser Glauben hineingeschafft hat. Ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich habe den Heiligen Geist und der kümmert sich. Der kümmert sich jetzt. Es läuft. Aber Petrus sagt, und eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen. Was passiert aber, wenn wir die Dinge schleifen lassen? Unseren Glauben als Automatismus betrachten. Petrus sagt, dann besteht die Gefahr, dass es faul und unfruchtbar wird. Was steht bei euch in der Bibel? Nein. Er schreibt dann relativ weit unten in 8, 8 und 9 ist das Glaube. Ja.
Träge und
unfruchtbar. Träge und
unfruchtbar. Und
ja, das kommt noch. träge und unfruchtbar.
Faul und fruchtlos.
Faul und fruchtlos.
Untätig und erfolglos.
Untätig und erfolglos, okay.
Leer und wirkungslos.
Leer und wirkungslos. Genau, das sind die ersten beiden Dinge. Also, ich meine, jetzt nochmal, schreibt Petrus. Also, sein Lebenslauf zeigt irgendwie, der hat Ahnung von dem, was er da schreibt. Ja? Und als zweites sagt er, der wird blind. Also der tappt irgendwie im Dunkeln. Ja? Der hat den Überblick verloren für die Schönheit des Evangeliums. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit sehenden Augen ausgestattet ist. Also nehmen wir mal an, ihr geht heute Abend nach Hause und ihr macht das Licht dann nicht zu Hause an oder wenn ihr noch Fernsehen guckt und so weiter und ihr geht dann ins Bett und ihr macht das Licht nicht an, dann kann es sehr gut sein, dass ihr nächsten Tag mit einem Verband zur Arbeit kommt oder zum Frühstückstisch, weil ihr euch ordentlich in Zeh angerammelt habt. Ja? Wir tappen also im Dunkeln für die Schönheit des Evangeliums und er beginnt, dieser Mensch, wo es anfängt zu schleifen, der beginnt dann, das ist das Schlimme, zu vergessen. Schreibt er in Vers 9. Er wird blind und er vergisst. Und genau das ist ja das Gravierende. Es ist gravierend, wenn der Mensch anfängt zu vergessen. Zu vergessen, wie teuer und wunderbar dieses Geschenk doch war und ist. Zu vergessen, wie sehr wir beschenkt sind und befähigt sind, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu führen. Wie sehr wir beschenkt sind mit den Verheißungen, dem Wort unseres himmlischen Vaters und welche Bedeutung diese Bibel für uns hat. Wir fangen an zu vergessen. Wenn man die Ehe als selbstverständlich betrachtet, fangen wir vielleicht irgendwann an zu vergessen, wofür wir uns am Anfang entschieden haben. Und dann wird's faul, dann wird's schief. Dann gibt's Verletzung. Wir kennen das alles aus unterschiedlichen Bereichen im Leben. Aber wir vergessen, dass es das auch in Sachen Glauben gibt. Und deshalb schreibt er dann in 5 bis 7 und eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen, in euren Glauben Tugend zu zeigen, in der Tugend Einsicht, in der Einsicht Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung Beharrlichkeit, in der Beharrlichkeit Frömmigkeit, in der Frömmigkeit Menschenfreundlichkeit, in der Menschenfreundlichkeit Liebe. Petrus lädt seine Leser also dazu ein, an einem konsequenten Lebensstil zu partizipieren, teilzunehmen. Sich einzuklinken in ein kompromissloses christliches Leben in dieser Welt. Das spielt in dem Ruf der Nachfolge nämlich auch immer mit. Auf der einen Seite haben wir alles geschenkt bekommen, passiv. Ja, das ist wichtig. Wir haben das geschenkt bekommen auf eine passive Art und Weise. Gott hat uns das gegeben, nicht weil wir so toll sind, sondern weil er gnädig und barmherzig ist. Wir haben da nichts zu beigetragen, es wurde uns geschenkt. Das ist der passive Teil. Aber auf der anderen Seite möchte dieser Glaube auch aktiv gelebt werden. Aber Achtung, es geht nicht darum, dass wir unser Heil dadurch bewirken sollen. Nein. Aber es geht um diesen natürlichen Prozess, dass es möglich ist, dass der Glaube so dahin plätschert, nach der Zeit abgestanden ist und dieses wunderbare Geschenk dann zum Teil vergessen wird. Nämlich, dass wir reingewaschen worden sind, sagt Petrus. Und dann ist es eigentlich vorbei, wenn wir anfangen, das zu vergessen. Denn dieser Petrus weiß doch, wovon er redet, oder? Es ist neutestamentlich belegt, bei Petrus und bei Paulus, dass wir mit dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, nun aktiv unseren Glauben leben dürfen. Und ich will an der Stelle einfach mal sagen, dürfen, nicht sollen. Ja, sonst kommen wir in eine Gesetzlichkeit. Und man kann die Bibel dann so lesen, dass wir denken, meine Güte, wie soll ich das alles schaffen? Da kann ich doch nur dran zerbrechen. Aber darum geht es gar nicht, dem Petrus. Sondern aus einer seelsorgerlichen Perspektive geht es darum und aus einer Erfahrung heraus geht es darum, sich zu vergegenwärtigen, dass der Glaube auch eine aktive Komponente hat. Aktive Jesus nachfolge. Und das ist für Petrus an dieser Stelle auch ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel, um durch herausfordernde Zeiten hindurchzukommen. Jetzt mal nur so am Rand, es ist mir in den letzten Zügen der Vorbereitung irgendwie klar geworden, bespricht ja Jesus auch davon, ne? Von diesem Schlüssel an Petrus. Und da wird ja immer gerätselt, was das ist. Und bei den ganzen Bildern, die man von Petrus sieht, in der Kirche oder so, hat er immer einen Schlüssel in der Hand. Und nur so, bei der Vorbereitung, als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, ja, Petrus hat was verstanden. Petrus hat was verstanden, was der Schlüssel sein könnte für ein Leben mit Jesus in herausfordernden Zeiten. Damit man durchhält und an diesem Jesus dran bleibt. Bis zu den Pforten des Himmels. Voll die Gänsehaut, weil da habe ich erst so in den letzten Zügen habe ich so darüber nachgedacht und dachte, wie cool ist das denn irgendwie? Aber das ist natürlich jetzt keine theologische Richtigkeit, das will ich nicht beanspruchen, aber es war irgendwie nur so ein netter Gedanke nebenbei. Also aktive Jesus-Nachfolge ist ein geistliches Leben fördernder Aspekt. Und damit das geschieht und es eben nicht absteht, fault, unfruchtbar und vergessen wird, sagt Paulus, nimmt teil an einem kompromisslosen und lebendigen und aktiven Lebensstil in der Nachfolge Jesu Christi. Nicht an einem Perfekten. Sondern einfach in einem Aktiven. Darum geht es nämlich nicht, perfekt zu sein, sondern nimmt teil an einem kompromisslosen, lebendigen und aktiven Lebensstil in der Nachfolge Jesu Christi. Aber es geht nicht darum, immer das Gleiche zu tun, wie zu Beginn, als wir zum Glauben gekommen sind. Weil das kann ja...
Hoppala.
Ich habe auch schon... Entschuldigung.
Heimat dürfen verraten, wer das ist.
Meine Tochter.
Wie ist das als ein geistliches Leben förderndes?
Geistlich Leben fördernder Aspekt. Genau, aber es geht nicht darum, immer das Gleiche zu tun, wie von Beginn an. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, dass irgendwann das alles so ein Selbstläufer wird und unser geistliches Leben, unser geistlicher Alltag hat immer die gleiche Abfolge und dann sind wir safe, sage ich mal. Ja, dann sind wir wieder in dem Automatismus. Petrus verwendet hier eine Form einer Entwicklungskette, kann man sagen. Also wenn wir uns diesen Part dort mal anschauen. Denn es sind 7 Glieder einer Kette, die auch aufeinander aufbauen. Deswegen beschreibt Petrus hier diese Entwicklungskette, also dieser Vers oder Verse 5, 1 bis 7. Was könnte Petrus mit diesen Dingen gemeint haben? Hier ist nochmal der Text. Was könnte Petrus mit diesen Dingen gemeint haben? Was bedeuten sie denn für euch? Tugend, Einsicht, Selbstbeherrschung, Beharrlichkeit, Frömmigkeit, Menschenfreundlichkeit, Liebe. Oder was sagen denn eure Übersetzungen?
Was bedeuten sie denn in eurer eigenen Interpretation? Ohne frommes Geschnörkel.
Freundlich reden mit deiner
Frau. Freundlich reden mit deiner Frau. Authentisch Christ sein Leben.
Nicht aufgeben.
Nicht aufgeben.
Das Richtige tun, ehrlich sein.
Das Richtige tun, ehrlich sein.
Dreimal Luft holen, bevor ich rede.
Okay, dreimal Luft holen, bevor ich rede. Ja. Wisst ihr, die Schwierigkeit ist ja wirklich immer, man liest das alles so lapidar her. Man hat das ja schon immer irgendwie gehört, das ist ein Automatismus, ja. Aber was versteckt sich denn dahinter? Das ist gar nicht so einfach. Und ich möchte euch einfach mal Mut machen, auch nach diesem Abend darüber nachzusinnen, was diese Begriffe für euch bedeuten. Aber es ist gut, wenn wir mal versuchen, diese Begriffe für uns verständlich zu machen. Und ich versuche das jetzt nun mal bruchstückhaft. Ja? Also Tugend. Tugendhaft meint eigentlich charakterfest. Hattest du gesagt, ja? Also charakterfest, der steht zu dem, was er, das passt zu dem, was der sagt. Das, man sagt ja auch, das ist eine Person mit Charakter, ja? Einsicht und Erkenntnis, meint, Einsicht und Erkenntnis meint, so diesen Durchblick zu haben, Dinge bewusst aufzunehmen, ein bewusstes christliches Leben aufzunehmen und zu integrieren, den Durchblick da zu haben. Und die Selbstbeherrschung, das ist so die typischerweise Disziplin, aber was ist das denn schon wieder? Besser gesagt ist es, sich selbst steuern können. Ich weiß nicht, ob euch das gelingt, dass ihr euch selbst steuert. Ja, das ist, ich hatte erst heute wieder so eine Situation, wo es um eine Abschlussarbeit von meiner Tochter ging. Die hat angerufen, dass sie mich braucht und so weiter. War wieder riesendramatisch und hysterisch. Und da bin ich erstmal aufbrausend geworden und dann haben wir aufgelegt. Und dann habe ich mich reguliert und habe nochmal angerufen, habe die Fronten geklärt, was ich erwarte, und dann mit ihr in die Thematik gegangen über das Telefon. Und ich weiß, es ist mir früher nicht gelungen. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Momente, wo wir nicht in der Lage sind, uns zu steuern, wo wir völlig aufbrausen. Aber nicht nur aufbrausen, auch wo ich vielleicht Dinge nachgebe, die ich ja vielleicht eigentlich gar nicht will. Ja?
Also David sagt so, entrüste dich nicht.
Das ist aber auch so ein Wort. Was heißt denn entrüsten? Die Rüstung abnehmen. Ja, was heißt das denn? Für den Alltag, für junge Leute, ich kann mit dem...
Aufregen, aufbrausen.
Ja?
Das ist entrüsten.
Ja, das ist aber nicht jedem klar. Aber das sagt was deine Übersetzung, entrüsten?
Nee, meine Übersetzung sagt...
Nee, ich meinte jetzt bei der, wo David das...
Achso, muss ich schauen.
Ja, also... Das heißt entrüsten. Ja. Also, aber das finde ich immer auch nochmal so spannend für uns als Gemeinden, ganz ehrlich, wir sind manchmal dann so in unserer sprachlichen Welt und Menschen, die von außen reinkommen, die schnallen gar nichts. Also denen muss man das übersetzen, was wir da eigentlich mit meinen. Ja? Und ich weiß nicht immer, ob es mir jetzt gerade auch gelingt, euch das zu verständlich zu machen. Und dann haben wir die Beharrlichkeit, Geduld. Ja, also es ist die Tragkraft, das ist die Beständigkeit, das ist eine Belastbarkeit. Also ich habe oft nicht die Geduld. Versteht ihr? Wenn ich auf etwas warte, wo vielleicht was von abhängt, was in mir Stress auslöst, dann geduldig zu sein, auszuharren.
Also steht ihr das her? Beharren, wenn.
Genau.
Aber ist in den allen nicht die Voraussetzung, dass man sich mit sich selbst beschäftigt?
Die Voraussetzung, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, ja, klar. Ja, ja. Deswegen geistlich-emotional reifen, genau. Und das ist das, was der Petrus ja erlebt hat durch sein ganzes Leben. Der musste mit Scheitern umgehen. Was passiert da emotional eigentlich in mir? Dass jetzt plötzlich andere an der Front sind und ihre Karriere, christliche Karriere machen und ich muss weg? Das ist etwas, was da in mir passiert. Und umso interessanter ist, dass dieser Petrus hier diese Entwicklungskette so uns präsentiert. Ja? Wir können überlegen, wo das vielleicht in seinem Leben wirklich auch ein Thema war, diese Beharrlichkeit, diese Geduld. Also unterschiedliche Übersetzungen, also die Übersetzungen haben ja unterschiedliche Wörter. Ja? Und eine davon ist eben diese Beharrlichkeit. Und Beharrlichkeit, dass, wenn ich darüber nachdenke, ist das immer so etwas, du sollst das jetzt sein. Du sollst jetzt beharrlich sein. Versteht ihr, wie ich meine? Du musst jetzt da durchhalten. So. Aber es ist eher wirklich auch, es hat immer wieder auch mit dem Charakter zu tun. Deswegen ist es eine Entwicklungskette. Ja, er fängt an mit dieser Tugendhaftigkeit, mit dieser Charakterstärke, auf der alles aufbaut. Genau, und dann haben wir die Frömmigkeit, das ist so diese Ehrfurcht. Und da habe ich vorhin auch schon einen Beitrag gehört, wo diese Ehrfurcht, dieses Gott ist groß und ich möchte das ernst nehmen, was dieser Gott in seinem Wort sagt. Respekt. Ja, auch Respekt. Ja, also fangt mal an, nehmt euch mal diesen Text und klamüsert das aus und belegt das nochmal mit Worten für euch, wie ihr das vielleicht im Alltag jemandem erklären würdet, weil das ist unglaublich wichtig. Genau, und das Ganze hat dann ein doppeltes Ergebnis in diese fünf Glieder haben dann ein doppeltes Ergebnis. Nämlich einerseits, Luther schreibt, die brüderliche Liebe und dann die Liebe zu allen Menschen. Diese von Petrus verwendete sprachliche Steigerung hat ein Ziel, beziehungsweise man kann den Erfolg des Wachstums, das hört sich jetzt ein bisschen technisch an, okay, also nicht falsch verstehen bitte, aber man kann diesen Wachstum an etwas festmachen, an der Liebe, sagt er. Deswegen kommen die auch am Ende, nach den anderen fünf Gliedern. Es hat als Ziel die brüderliche Liebe und die Liebe zu allen Menschen. Und es hat doch schon Paulus gesagt, oder nicht, in dem ersten Korintherbrief. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze, und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe verschenke und meinen Leib dahingebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Boah. Wir sind ja also ganz d'accord mit der paulinischen Theologie. Die Liebe ist der entscheidende Faktor, ob jemand kompromisslos, leidenschaftlich und aktiv am Lebensstil der Jesus-Nachfolge teilnimmt oder nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal sagen, manchmal gelingt mir die Liebe ja auch nicht. Ja? Da kann ich mal was falsch rüberbringen, verletzende Worte, und mir gelingt das ja auch nicht immer. Aber es geht nicht um Perfektionismus, aber es geht um das Gefühl. Steht da? Es geht um das Gefühl. Da ist ein Mensch, der hat brüderliche Liebe in sich, der hat die Liebe zu allen Menschen in sich. Es gelingt ihm nicht immer, aber er strahlt es, er hat einen Charakter, der das ausmacht. Petrus lädt also ein, an diesem Prozess teilzunehmen, damit die Gefahr oder der Druck von innen und außen uns nicht abbringt von einem Leben mit Jesus. Kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Ich weiß nicht, könnt ihr noch? Oh.
Gott kann es.
Ihr wisst ja, warum mich Petrus beziehungsweise Gott mit diesem Teil der Bibel so anspricht. Weil ich es selbst erlebt habe. Ich habe das selbst erlebt, wie es ist, wenn man die Dinge vielleicht als selbstverständlich sieht, als ein Automatismus, als lapidar betrachtet. Und irgendwann wie vergisst, was dieser Jesus uns eigentlich bedeutet. Und wie man dann einfach sagt, dieses Leben mit Jesus, das ist zu schwer. Ich bin enttäuscht von diesem Jesus. Und ich dann diesen Glauben an den Nagel hänge und sage, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich habe das selber erlebt. Deswegen hat mich dieser Text auch so angesprochen. Ich habe seit einigen Monaten echt richtig schlimme Rückenschmerzen. Vielleicht ist es ISG, sagen die. Das hat also irgend so ein komisches Gelenk zwischen Steißbein und Darmbein, was da irgendwie das Becken stabilisiert. Und dann bin ich jetzt in Physiotherapie und so weiter. Und wie viele Jahre habe ich das mit der regelmäßigen Bewegung, dem Sport, der Gymnastik auf die leichte Schulter genommen? Und jetzt, wo ich 41 bin, merke ich, welche Prophylaxe es eigentlich gewesen wäre. Eine Vorbeugung für spätere Gelenkprobleme. Denn ich weiß doch, dass ich jedes Jahr diese Probleme habe. Aber es ist der innere Schweinehund, den ich überwinden muss. Jedes Mal. Ich muss mich überwinden. Ich muss mich aktivieren. Man nennt ja das dann auch zum Beispiel in der Altenpflege oder so Aktivierung. In der Schweiz gibt es die Aktivierungsfachfrau, Aktivierungsfachmann. Ja. Nathalie, du hättest das lernen sollen und hättest mich dann aktivieren sollen. Nein, ich muss mich überwinden, ich muss mich aktivieren, wenn ich später mit meinen Enkelkindern und Urenkelkindern Fußball spielen möchte und mein Gelenk sich dann eben nicht irgendwie aufhängt oder verklemmt. Aber ich empfinde es als eine Last, wenn ich diese körperliche Aktivierung als Arbeit oder To-Do betrachte, versteht ihr? Kennt ihr das? Wenn ich mir das am Jahresende so vornehme, bevor das Neujahr kommt, gute Vorsätze, ich mache mehr Sport und zweimal in der Woche joggen gehen oder Gymnastik machen, Fitnessstudio, und dann gucke ich wieder auf meinen Kalender, ich trage mir das ein, regelmäßig und so weiter, und dann stehe ich kurz davor und denke, oh Kacke, ey, ich habe mir ja vorgenommen, heute ins Fitnessstudio zu gehen, ich muss das jetzt machen. Und meistens ist es dann nämlich so, dass man nach 3 Monaten es verkackt und hört auf. So war das immer bei mir. Das ist so, wenn ich den Kram als To-Do sehe. Das muss ich jetzt noch schnell machen. Ich sollte. Und das versuche ich eben nicht mehr als diese Arbeit, als dieses To-Do zu sehen. Und es gelingt mir immer besser seit 2 Jahren. Ich begreife es mehr als meine Me-Time, ja, also eine Zeit für mich. Und das ist so ein entscheidender Unterschied. Sport oder Bewegung ist für mich nicht mehr jetzt einfach nur Arbeit und To-Do, ich muss mich jetzt bewegen, sondern es ist meine Me-Time. Ich verbringe Zeit mit mir selbst. Kannst du Zeit mit dir selbst verbringen?
Ja.
Ja, und wenn ich im Fitnessstudio bin, dann muss ich auch nicht die 6, 7, 8 Geräte durchrotzen und hinterher, ja, sondern wenn ich dann einfach Lust habe, auf der Matte zu liegen und ein bisschen zu träumen, sage ich, es war eine Me-Time. Ja, und dann gehe ich ans nächste Gerät und so weiter, aber ich mache was. Versteht ihr? Es ist eine andere Besinnung, es ist eine andere Haltung dem ganzen Kram gegenüber. Es ist eine Zeit für mich, allein mit mir selbst, Wellness für mich. Zeit, die ich mir gönne, in der ich auch mal Abstand zur Arbeit bekomme und Abstand vom stressigen Alltag nehme. Und Petrus macht das hier. Ja? Petrus betreibt hier Aktivierung. Warum? Also er ist der erste Aktivierungsfachmann gewesen eigentlich. Ja, warum? Damit wir in unserer Jesus-Nachfolge nämlich nicht hängen bleiben. Aber nicht eine To-Do-Liste, also eine Gesetzlichkeit, sondern eine seelsorgerliche und dem Menschen wohlgesonnene Aktivierung, die dem Christenmenschen gut tut. Und wisst ihr, seitdem ich seit über einem Jahr regelmäßiger Sport mache, eigentlich ja zu spät, habe ich ja gesagt, ja, stelle ich etwas Zweites noch fest. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe viel weniger Zeit für irgendeinen anderen Blödsinn. Nee, jetzt mal ehrlich. Faul auf dem Sofa zu sitzen und Chips reinzufuttern, Xbox zu zocken, ungute und sinnlos Dinge auf dem Handy anzuschauen. Ich merke, dass es mir auch in dieser Hinsicht gut tut, wenn ich nicht aktiviere. Also anstatt diese Dinge zu tun, gehe ich ins Fitnessstudio oder ich gehe laufen, ich sehe andere Leute, ich komme mit Leuten ins Gespräch, ich tue was für mich und mache nicht mehr so einen anderen Blödsinn. Das ist mal jetzt ganz ehrlich, ganz, ganz einfache, praktische Sache. Ja? Wenn ich also aktiv an der Jesus-Nachfolge teilnehme, nehme ich mir Zeit für Werkvolles, für bleibende Dinge, die einen Unterschied in dieser Welt machen. Und ja, ja, dazu gehört konkret gelebte Liebe zu allen Menschen. Aber auch der Besuch eines Gottesdienstes, die Gemeinschaft, auch das Gebet, das Aufsuchen eines Seelsorgers oder selbst Seelsorger zu sein, das Ansprechen eines Menschen in Bezug auf Jesus Christus und dieses wunderbare Geschenk des Glaubens. Die Mitarbeit in einem Bereich bei Veranstaltungen, Bibellesen. Ich zähle das jetzt mal alles auf, was wir eigentlich alles so in diesem Automatismus kennen und der Gesetzlichkeit, wenn du das und das und das, das tust. Aber Petrus sagt dir was anderes. Er sagt, hey, kling dich ein in diese Kette. Bleibe aktiv. Warum? Hey, es tut dir gut. Auch für spätere Zeit. Es verändert dich, es transformiert dich, sag mal. Du kommst hinein in das, was Jesus in dich vorgesehen hat. Und du hängst nicht ab, du bleibst nicht hängen. Es knackt nicht irgendwann und irgendeiner muss dich einrenken, wenn es denn dann nicht zu spät ist. Und der Heilige Geist, der in euch wohnt, der ist diese Kraft, damit das gelingt, lebt mit diesem Heiligen Geist. Petrus ist für mich an dieser Stelle ein echt, wirklich guter Seelsorger, also auch für jemanden, der das erlebt hat. Und mir hat der Text unglaublich gut getan. Denn dieser Paulus kennt das Leben. Er begreift das Leben als einen Prozess, in dem uns alles geschenkt ist. Wir aber lernen müssen, bis ins hohe Alter mit diesen Geschenken zu leben. Und leidenschaftlich und kompromisslos diesem Jesus nachzufolgen. Denn das wahre Leben ist dein Weg. Aber du bist eingeladen. Eingeladen, teilzunehmen an einem aktiven Leben mit Jesus, das uns fester Grund ist in herausfordernden Zeiten, zwischen Trump, Putin, Zollstreiks und Kriegen zwischen Nachbarschaftsstreit, Familiendramen, Krankheiten und was wir nicht alles kennen. Petrus wünscht dir festen Grund. Deswegen lädt er uns ein, hey, kling dich ein in diese Entwicklungskette. Klinke dich ein, werde aktiv. Hab keine Angst, dass du überfordert wirst oder so. Der Heilige Geist leitet dich. Ja? Und das tun wir gemeinsam. Nachfolgen. Und damit bin ich mit der Bibelarbeit heute am Ende. Ich hoffe, ihr habt einiges zum Mitnehmen gedanklich, zum Weiterdenken. Ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht mit To-Dos, was ihr mit dem Bibeltext vielleicht nochmal so anstellen könnt, meine ich damit. Und bei Fragen kommt gerne auf mich zu. Wer Gebet wünscht, gerne, ja, also auch zu jedem anderen, ist Jürgen, Peter, ich, Nathalie, Uli oder wer auch immer hier, sucht euch jemanden aus, wenn ihr Gebet braucht. Dafür sind wir miteinander unterwegs.